So, willkommen auf der Online Privacy Week. Dies ist die deutsche Übersetzung des Talks Imaging the Ideal Smart Citizen in Future Urban Environments. Zu Deutsch in etwa die idealen smarten Bürger in zukünftigen urbanen Umwelten darstellen. Eure Übersetzer sind She's a Pirate und B. Es geht in Kürze los. Hallo, willkommen zurück. Und das ist jetzt schon der vierte Tag. Also jetzt ist schon die Hälfte und ja, die Hälfte der Privacy Week ist schon durch. In dem Talk geht es jetzt um smarte Bürger. Es ist ein Paar. Die Dame heißt Linda Grohmann. Und sie ist von Finnland. Und wenn ihr euch jetzt wundert, ein schwedischer Name in Finnland, ja, sie ist von der schwedischen Minderheit dort. Und der Mann, dessen Name ich jetzt nicht gehört habe, ist ein Österreicher. Und das ist ein Forschungsprojekt. Von 2016 bis 2018 in Südkorea, also ein sehr internationales Setup. Und in Südkorea haben sie Forschung betrieben zu Smart Cities oder vernetzten Städten. Ich kann leider kein Koreanisch. Daher werde ich das jetzt nicht vorlesen. Und es gibt jetzt erstmal ein kurzes Präsentationsvideo von Linda Krohmann und Andreas Zingerle. Also, seine Frau ist gerade in Finnland, ja, Corona macht alles kompliziert, aber er wird hier sein, er ist online. Und er wird danach für ein paar Fragen da sein. Nun kommt die Ankündigung mit der Übersetzung. Wer das hören kann, hat die ja schon gefunden. Wir werden natürlich unser Bestes geben, sowohl das Video als auch die Frage- und Antwortrunde zu übersetzen. Und jetzt geht's los mit dem Video. Mein Name ist Andreas Zingerle und mit meiner Partnerin Linda Krohnmann arbeiten wir als das Kairos Art and Research, also Kunst- und Forschungskollektiv. Und jetzt haben wir dieses Projekt, das Internet anderer Leute Dinge. Das wurde in Südkorea durchgeführt und von der koreanischen Forschungsfoundation wurde das finanziert. Die Forschung hat sich hauptsächlich darauf konzentriert, die Entwicklung von vernetzten Dingen, Internet of Things, in smarten oder vernetzten Städten in Südkorea zu erforschen. Wir haben uns dabei sowohl politische Entwicklungen als auch von den Bürgern ausgehende Initiativen angesehen. Wir haben Interviews geführt von lokalen Stadtplanern und uns auch Koreas älteste Smart City angeschaut. Neben verschiedenen Kunstwerken haben wir auch ein Open Access Paper veröffentlicht. Und da ging es um Künstler, Aktivisten, Wissenschaftler, eben um Überwachung, Smart Homes und wie unsere Städte in der Zukunft aussehen werden. In Korea gab es schon sehr viele Projekte, um Hightech-Nutzung zu fördern. Schon in den 80ern und 90ern gab es viele Masterpläne. Hier seht ihr eine kurze Liste. Und das Ziel war, die Lebensqualität zu verbessern für die allgemeine Bevölkerung und das Wissen auch zu fördern. 2004 wurde dann die IT-839-Strategie gestartet. Die Politiker haben sich darauf konzentriert, verbundene oder vernetzte Zuhause oder Wohnungen zu fördern und alles virtuell zu einem virtuellen Netz zusammenzuschließen, das allgegenwärtig sein sollte. Das genannte Ziel war, smarte Cities oder vernetzte Städte zu erschaffen und eine allgegenwärtig vernetzte Gesellschaft, die immer durch ihre vernetzten Gegenstände Internet of Things verbunden sind und einen menschenwürdigen und auch Umweltschutz-Lebensstil zu führen. Hier ging es mehr um die Implementation und weniger um Managemententscheidungen oder Politik. Es ging hier auch um das kulturelle Milieu, wie sich das verändern würde. 2006 hat dann das Non-Profit Korea U-City Forum hat dann ein Projekt gestartet, um die Strategie der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung Koreas zu untersuchen. Und Schlüsselpositionen wurden hier von Hightech-Firmen eingenommen, wie etwa Samsung, Hyundai, Kia und verschiedenen staatlichen Organisationen. Die Stadtplaner, die das Ziel hatten, Korea die erste allgegenwärtige Nation zu machen. Also die Kommunikation zwischen der Bevölkerung, also dem privaten Sektor und der Regierung sollte verbessert werden. Und das sogenannte allgegenwärtige Korea war ein riesiges Testfeld für diese Technologien. Das Forum hat sehr detaillierte Pläne erzeugt, wie solche Sensornetzwerke allgegenwärtig eingerichtet werden könnten. Aber auch hier wurde wieder völlig vernachlässigt, wie sich das auf soziale Probleme und kulturelle Probleme auswirken kann. Seit 2008 hat die koreanische Regierung sehr viel in diese Entwicklung investiert. Und der jetzige Präsident hat einen großen Fokus auf neue Arbeitsplätze. Und er sieht das als große Wachstumsmaschine gesehen und ein Projekt für einen neuen Deal für eine Smart City soll helfen, die Finanzierung über einen Wettbewerb zu sichern. Obwohl die UN davon abgeraten hat, dass Stadtplaner Smart Cities als fertiges Ziel oder fertiges Produkt ansehen, hat Korea das Ziel oder eine City in a Box angestrebt. Und sie wollten das als fertiges Projekt oder als Komplettlösung anbieten für Entwicklungsländer, damit das einfach implementiert werden kann. Und das soll eben ermöglichen, ein komplett vernetztes Land zu haben. Sejong als besondere, jetzt neues administratives Zentrum präsentiert eine kontroverse Idee, Macht, Autorität und Stadtentwicklung von Seoul herauszunehmen und dezentral zu organisieren. Seoul hat mehr als 25 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Stadt und die Hälfte mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes natürlich und die Hälfte aller Geschäfte. Und es gibt jetzt laufende Pläne, mehr als 40 Ministerien und andere wichtige Teile der Stadt woanders anzuordnen, inklusive natürlich einem großen Teil der Bevölkerung. Das ist jetzt ein neuer Testfall für IoT, die komplett von Null aufgebaut wird und ein Social Credit System, also ein Bürgerscore, integrieren. Und das ist die Idee, da jetzt neue Technologien testen zu können. Das ist eine Stadt des Komforts, wo alles von dem idealen Bürger abgedeckt wird. Glückliche Menschen teilen Glück in der besten globalen Stadt, bei der jeder davon träumt, dort zu leben. Um die abnehmende Bevölkerung in Südkorea zu bekämpfen, haben sie die Stadt auch beworben als die Stadt der Frauen und Kinder mit der höchsten Geburtsrate in Korea. Mit 1,75 Kinder pro Familie, das ist mehr als doppelt so viel wie im koreanischen Schnitt. Die älteste Stadt ist Songdo, Teil einer Freihandelszone. Es ist sehr nah am internationalen Flughafen und die Idee war, für den nordöstliche asiatische Wirtschaft einen neuen Hub, ein neues Zentrum zu entwickeln. Und es sollte Hongkong und Singapur und ähnliche Länder verbinden. Songdo wurde designt, also wurde geplant und auch gebaut von US-amerikanischen Entwicklern. Und die zuständige Agentur ist eigentlich eine Regierungsorganisation, aber sie ist in Privatbesitz. Verschiedene Firmen, also große Firmen, haben unterschiedliche Besitzanteile von 60 bis 9% runter. Und es sollte eine wirklich moderne Stadt sein, ohne Autos, mit 40% Grünflächen. Technologie sollte allgegenwärtig sein und Koreas Möglichkeit, ihr Exportdesign für eine Smart City in einer Box zu demonstrieren. 2008 kam dann die Finanzkrise und deswegen sind viele Firmen niemals nach Songdo gekommen. Selbst heute, wenn man durch diese Stadt geht, hat man das Gefühl von einer Leere wie in Tschernobyl. Nur 70.000 Bewohner sind dort und das ist eine sehr seltsame Mischung aus verwaistem Gebiet und groß spekuliertem Wohnbau oder auch sonst gebauten Gebäuden. So, jetzt möchte ich von der künstlerischen Forschung sprechen, als wir uns das PR-Material dieser Städte anschauen und wir fragen, wer plant diese Städte? Wie stellt man sich diese Städte vor? Wer sind die idealen Bürger in diesen Städten? Und wie können diese Bürger ihre Städte formen? Mehr und mehr ländliche Bevölkerung werden Teil der Verstädterung, ändert sich natürlich das Leben in großen Teilen. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte und wie im Buch 2052, also 2052, geschrieben ist, werden wir das Limit der Weltbevölkerung in 2040 erreichen. Und durch die Verstädterung werden wir erleben, wie die Weltbevölkerung bis 2050 abnimmt. Aber die Städtebevölkerung wird weiter zunehmen und wir werden mehr Städte brauchen, als wir es jetzt haben. Daher bauen jetzt viele Städte komplett neue Städte von Grund auf. Das hat viele Vorteile. Neue Regeln können implementiert werden. Bisherige Probleme können direkt angegangen werden, etwa im Verkehr, Energie oder auch dass einige Bevölkerungsschichten umgesiedelt werden können. Man hat quasi eine leere Seite, von der man früh anfangen kann, Probleme wie Überbevölkerung, Umweltverschmutzung oder auch den Mangel an natürlichen Ressourcen anzugehen. Kooperation zwischen der Politik und dem privaten Sektor, die dann zusammen arbeiten, um diese Planungen zu machen, und die Hardware-Infrastruktur zur Verfügung stellen, um solche modernen städtischen Utopias umzusetzen. Ja, solche Entwicklungen haben natürlich große Implikationen für das Recht, für das Gesetz und für die Bürgerrechte. Es ist ein sehr vielseitiger Begriff. Viele sehen das jetzt als das Internet der Dinge. Intelligente Vernetzungen und Sensoren erzeugen Daten automatisch. Die können dann kommuniziert werden und integriert in Modelle, analysiert und ermöglichen es dadurch, einige Teile des städtischen Lebens mehr effizient laufen zu lassen. Die Cisco-DNA benutzt Netzwerkprotokolle, um das ganze Potenzial dieser Städte freizuschalten. Und in unserem Projekt Future Past, also zukünftige Vergangenheit, die immer noch gemacht wird, reden wir über die Sprache und wir sehen uns Material aus dieser Installation jetzt an und haben vier Themen. Erstmal die Stadt als fertiges Produkt. Grüne, also wie grün und nachhaltig ist das alles? Den dritten Punkt und zuletzt noch die Bürger, wie sie ihre Umgebung formen.
Die Stadt als finales Produkt. Beim Projekt Future Past haben wir PR-Videos gesammelt aus verschiedenen Initiativen aus Europa, Afrika, dem Mittleren Osten und Ostasien. Smarte Städte werden als finanzielle Hubs gekauft, wo Handel und Industrie florieren, und es soll festgestellt werden, wie verschiedene Nachbarschaften und Lebensräume entstehen können in der Stadt. Die King Abdullah City in Saudi-Arabien ist so ein Beispiel. Es gibt Wohnzonen mit verschiedenen Arten von Häusern. Sie sind nachhaltig gestaltet, familienfreundlich, auch was die Umgebung angeht. Und in jeder dieser Gemeinschaften gibt es Architekturen, die genau darauf angepasst sind, wie das Leben aussehen soll, und auch Technologien. In vielen Fällen muss man, um diese Entwicklung mitzuhalten, den Privatsektor mit einbeziehen. Die Akteure in diesen Partnerschaften sind oft Immobilienspekulatoren, Energiefirmen oder auch Firmen, die harte Infrastruktur anbieten. Oft werden diese Städte vermarktet als Tore zur Welt wegen ihrer besonderen geografischen Lage. Südkorea zum Beispiel verspricht eine Zukunft, wo Südkorea das Zentrum der Welt darstellt. Auch Handelszonen sind hier relevant. Und die Freiheit der Bevölkerung ist auch ein Argument. Es soll ein Drehkreuz werden für Unternehmen weltweit. Es ist eine Stadt des Komforts. Um alles wird sich gekümmert. Der ideale Bürger kann dort in aller Ruhe leben, glücklich sein, sein Glück mit anderen teilen, in der schönsten Stadt der Welt, wo jeder von träumt, dort zu leben. Der koreanischen Bevölkerung wird diese Stadt als sehr familienfreundlich, lebensfreundlich verkauft und sie wird beworben. Und das PR-Material, das spricht von einer Lösung für alle. Nachhaltig, grün und sauber. Alle sind glücklich, alle sind sicher, alle fühlen sich wohl. Es gibt Themen wie zum Beispiel die Schaffung einer grünen Umgebung, grünen Transport, um zum Beispiel CO2 einzusparen. Das wird auch im Werbematerial natürlich sehr ausgeschlachtet, aber wenn man sich diese Pläne genau anschaut, dann sieht man, dass das Projekt selbst ökologische Lebensräume beschädigt bzw. zerstört. In Indien gibt es Pläne, 100 neue Smart Cities zu bauen, die bürgerfreundlich und nachhaltig sein sollen. Aramabati ist ein Beispiel. Da geht es zum Beispiel auch um die Wasserwege, Windenergie, erneuerbare Energien. Große neue Gebäude haben integrierte Energiekonzepte. Im Kontrast dazu steht, dass lokale Bauern und zivile Gruppen Petitionen eingereicht haben gegen diese. Denn die Bauern würden nicht von diesen Plänen profitieren. Die Proteste wurden tatsächlich auch ernst genommen. Und es wurde daraus geschlossen, dass die Regierung unrealistische Versprechen gemacht hat und die Bürger falsch verstanden hat. Es wurden in der Folge zum Beispiel Finanzierungen wieder rückgängig gemacht. Und so läuft das natürlich nicht immer. In Südkorea gibt es ein neues Konzept, das heißt Lead for Cities, und das ist eine Abkürzung für verschiedene Konzepte wie Energie und Nachhaltigkeit. Und da sollen Städte erstellt werden, wo es vorher keine Städte gab. Das heißt, es werden Sumpfländer, wo vorher Lebewesen zu Hause waren, zerstört. Und diese smarten Städte sind sehr abhängig davon, dass zum Beispiel der Müll abtransportiert wird. Wir haben aber herausgefunden, dass das Müllentsorgungssystem nicht komplett durchgeplant ist. Es mussten Müllbeutel aufgehängt werden an Bäumen. Ältere Leute mussten sich um das Recycling kümmern. Und die Bewohner bezahlen immer noch für eine nicht funktionierende GreenTech-Umgebung mit den Mietpreisen. Bürgern ist es nicht möglich gewesen, ihren Müll zu entsorgen. Sie mussten ihren Müll neben ihren Wohnstätten ablegen und dort sammelt er sich schon. Das alltägliche Leben läuft also nicht so nahtlos ab, wie man sich es vorstellt. Und Werte wie grün, nachhaltig werden nicht unbedingt gelebt. Das Konzept erkennt nicht an, dass grüne und nachhaltige Entwicklung ein Prozess ist, der niemals fertig ist. Dann schauen wir uns mal den idealen Smart City Bürger an. Wir haben uns dafür interessiert, wie diese Bürger aussehen sollen. Die Vorstellung sind gut gebildete, weiße Menschen, die mit ihren Familien daherziehen und eine Menge spannender Freizeitunternehmungen machen. Die Stadt ist stets verbunden und die Bürger kreieren Daten, die verwendet werden, um zukünftige Aktionen zu planen. Ein idealer Bürger einer Smart City hat nichts zu verbergen. Im Smart City-Konzept ist Überwachung mit einbezogen und findet dort einen Spielraum. Indem man in eine Smart City zieht, erklärt man sich damit einverstanden, dauerhaft überwacht zu werden? Uns hat interessiert, wie diese Gesichtserkennungs- und anderen Erkennungstechnologien verwendet werden. Wer sind die smarten Bürger? Hier sehen wir ideale Bürger, die von Gesichtserkennungen analysiert werden. Wenn wir das eine Weile beobachten, ist es leicht, sich vorzustellen, wie diese Technologien auch missbraucht werden könnten. Es ist beunruhigend, dass künstliche Intelligenzen den Charakter einer Person aufgrund ihres Aussehens beurteilen. Ist das wissenschaftlicher Rassismus? Mit KIs sind wir in einer neuen Ära angelangt und Forscher sagen, dass es zum Beispiel möglich ist, zukünftige Kriminelle oder Schwule zum Beispiel zu erkennen. Und so etwas wird mit einbezogen, wenn Überwachungstechnologien entwickelt werden. Die dunkle Seite dieser Technologien wird oft ignoriert in diesen Werbedarstellungen der idealen Bürger. Es gibt sowas wie Glücklichkeitsagenden, zum Beispiel in Dubai. Glück wird als höchstes Ziel priorisiert. Wenn man Bürger durch KIs definieren lässt, ist das natürlich absurd. Denn Glück kann man doch nicht am Aussehen messen. Wenn Emotionen wirklich gemessen werden können, niemand weiß, ob es wirklich so ist. Südkorea verwendet zum Beispiel Bots, die menschliches Verhalten analysieren. Großeltern haben oft ihre eigenen Gärten angelegt. Das haben sie gemacht, weil die Bauprojekte immer weiter verschoben wurden. Wir haben ein paar solcher Gärten besucht und wir haben herausgefunden, dass urbanes Farming illegal ist. Hier hätte eigentlich ein Krankenhaus gebaut werden sollen. Man sieht hier einen älteren Mann und der hat uns dazu eingeladen, ein paar seiner Gemüsesorten zu probieren. Es gibt hier also lokal hergestelltes Essen von den sogenannten Smart Citizens. Ältere Menschen sind in den Smart Cities oft unsichtbar. Deshalb betreiben sie illegales Farming. Und der Regierung passt das natürlich nicht immer. Smarte Städte werden immer inkomplett sein. Es ist immer ein Prozess, der niemals fertig ist. Auch wenn die Bürger als machtlos gesehen werden gegenüber Firmen und Regierungen, werden sie trotzdem immer einen Weg finden, ihren Lebensraum selbst zu gestalten. So sehen wir hier zum Beispiel ältere Koreaner ihre Stadtumgebung prägen. Die Komplexität und Unvollständigkeit der Smart Cities werden durchdrungen von Bürgerinitiativen wie zum Beispiel Gärten. Erschaffen ist hier wieder ein lohnenswertes Konzept, die eigene Geschichte prägen. Die Zukunft und die Vergangenheit, unser Projekt, das ist noch in der Mache. Und wir dokumentieren, wie Veränderung stimuliert wird und wie smarte Städte von echten Bürgern geprägt werden. Die Entwicklung der Stadt wird so wieder zu einem Prozess, der niemals fertig ist. Wir werden uns eine Smart City aus der Installation anschauen.
Dieses Land war einst Wüste. Es wurde aber in Harmonie mit den Menschen eine Stadt. Eines Tages, wenn es fertig sein wird, werden alle diese Städte, die komplett von Grund aufgebaut wurde, für Korea, für Saudi-Arabien, Afrika, alle diese Städte werden die beste Stadt der Welt sein. Das Zentrum der Welt. Eine Investition und eine freie Zone. Eine sich selbst erhaltene Stadt. Perfekt modern, familienfreundlich. Die perfekte Umgebung für Bildungseinrichtungen. Es werden 200 Millionen Quadratmeter neue Gewerbegebiete und wahnsinnig viele Berufe. Zusammen nehmen wir einen weiteren Schritt in die Zukunft. Die Zukunft ist smart. In der Zukunft werden wir im Zentrum der Welt stehen. Ein Leuchtturm der Hoffnung und der Versprechung. Menschen leben nun in dieser Stadt. Ihre Hoffnungen für die Zukunft sind groß. Wir bringen die Macht des Internet der Dinge, um Städte schlauer zu machen. Es ist die Hauptstadt der Menschen. Vorne an der Front der Mission unserer Nation und eine Hoffnung für die Zukunft. Eine europäische Stadt der Zukunft. Und all das zu sehr hoffnungsvoller Musik. Werde nun ein Bewohner, ein Einwohner, ein Bürger. So, wir kommen jetzt zum Frage- und Antwort-Teil. Wir haben noch ein paar bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Und wir haben Andreas Zingele. Und jetzt müssen wir aufpassen. Mein Name ist André, sein Name ist Andreas. Das müssen wir jetzt auseinanderhalten. Hi, Andreas. Sag mir, Andreas. Als allererste Frage, bevor wir jetzt so richtig loslegen oder bevor wir die Fragen des Internets beantworten. Man sagt, dass in asiatischen Städten oder in asiatischen Ländern ist die Einstellung zum Individual, also das Verhältnis zwischen Gruppen und individueller Mensch ist anders als in Europa. Und soziale Verantwortung ist ein wenig anders. Und Privatrechte und die ganzen europäischen Ideen von Philosophen der Aufklärung sind weniger präsent. Würdest du das auch so sagen? Ja, da würde ich zustimmen. In Südkorea haben wir gesehen, dass wir da ganz ähnliche Strukturen sehen. Die Familie ist sehr, sehr wichtig. Und die soziale Verantwortung ist auch, wird ganz anders gesehen als in Europa. Und die Idee ist, dass die Digitalisierung und dass alles digital ist, dass das alles sehr viel einfacher ist in Asien, nicht nur, weil da die Infrastruktur besser ist, sondern weil die auch ein anderes Mindset haben. Würdest du da auch zustimmen? Ja, aber was ich sagen würde als Hauptunterschied ist, dass die meisten dieser Länder sehr jung sind und sehr junge Demokratien sind. Daher ist es einfacher für große Firmen, da einfach den Fuß in die Tür zu kriegen und sehr mächtig zu werden. Und als Partner zu werden mit den Regierungen, das haben wir in Korea sehr gut gesehen, da ist es einfacher für die Firmen, also da ist es einfacher, in einer Freihandelszone groß zu werden und dann diese Technologie stadtweit und landesweit auszurollen. Ich würde es eher damit in Verbindung bringen, dass die Demokratien sehr jung sind. Und dieser ökonomische Faktor ist sehr, sehr wichtig, dass es auch möglich ist, diesen wirtschaftlichen Fortschritt zu haben. Und dass die Industrien groß werden können und dass die auch einfach ganze Städte als Testspielplatz haben können. Jetzt haben wir eine Frage aus diesem Internet da draußen und passt ganz gut zu dem, wofür wir schon gesprochen haben. Ich muss das jetzt leider ablesen. Wer plant all diese Smart Cities? Macht es die Regierung oder verschiedene Regierungen oder machen es Privatgesellschaften? Ja, es ist etwas schwer zu sagen. Zum Beispiel, was ich jetzt erzählt habe in der Präsentation, es gibt da jetzt den offenen Kern, dass Städte sich bewerben können, eine Smart City zu werden und eine Bewerbung abgeben, wie sie das machen würden. Und dann gibt es eine nationale Jury, die sich das anschauen und überlegen, was davon wollen wir jetzt wirklich machen und welche dieser Projekte werden ausgewählt und mit industriellen Industriespielern zusammengebracht. Und also auf der einen Seite ist dann natürlich eine Regierung dahinter, aber da innen drin, also jetzt im 21. Jahrhundert, im Korea des 21. Jahrhunderts, da gibt es auch sehr viele Leute innerhalb der Regierung, also große Kooperationen. Und daher würde ich sagen, dass die Kooperationen auch sehr viel Entscheidungsmacht haben, welche dieser Bewerbung denn umgesetzt wird. Also ja, schon Regierung, aber zum großen Teil auch die Kooperation. Ja, das ist ein sogenanntes Chibul. Also eine sehr... Es ist alles voller Geheimnisse und man versucht das zu vertuschen. Also kannst du versuchen, eine Vorhersage zu machen, wie diese Entwicklung die globale Gesellschaft verändern wird und wie das außerhalb von Korea Auswirkungen haben wird. Naja, der Einschlag oder die Auswirkung auf die Gesellschaft ist natürlich so, dass es immer mehr ein Klassensystem wird. Wer lebt in diesen Städten und wer arbeitet in den großen Forschungseinrichtungen? Und wer ist mehr im Servicebereich? Wer ist der Hausmeister dieser Städte? Oder auch dieser Bürger? Aber was wir im PR-Material sehen, im Werbematerial, dass es eine Elite der Menschen geben soll, die glücklich in den Städten leben. Und ich denke, in dieser Hinsicht wird es schon einen globalen Impact haben, also Einfluss weltweit. Und ich denke auch, dass sehr viele der Städte, die wir uns angesehen haben, die sind noch nicht fertig. Und ich denke, es ist wichtig, sich das weiterhin anzusehen, wie sie sich entwickeln. Und darauf zu warten, wie sie dann auch aussehen, wenn sie fertig sind und ob sie nicht nur eine Dystopie oder Utopie, ein utopischer Traum sind. Und wie viele Menschen dann wirklich dort leben können und wie das alles sich entwickelt. Weil Visionen und Träume, die jetzt gezeigt werden, ob die auch real werden können, oder bleiben sie dann in der Mitte stecken? Und das ist ja schon passiert in der Finanzkrise 2008. Da war ja auch niemand drauf vorbereitet. Ja, um nochmal auf die Demokratie und das Internet zurückzukommen. Wenn die Demokratie sich digitalisiert, Also, in gewisser Hinsicht. Wenn ich dann kein ordentliches Internet habe, keinen Zugang, dann bin ich ja raus aus der Demokratie. Ist das überhaupt ein Thema in Korea und wie gehen Sie damit um? Naja, Smart Cities oder vernetzte Städte sind immer als vernetzte Städte beworben. Also die Annahme ist, dass man eigentlich überall Internetzugang hat. Und da eh alles vernetzt zu sein scheint, wird man auch einfach nur ein Datenpunkt. Also denke ich, dass es gar nicht wirklich eine Option sein wird, nicht vernetzt zu sein. Wie gehen Koreaner damit um, dass sie die ganze Zeit beobachtet sind? Ich weiß nicht, ob ich mich damit wohlfühlen könnte. Ich fühle mich hier schon nicht wohl, aber wir sind ja hier noch weit davon entfernt, dass es so vernetzt ist wie in Asien oder in Korea. Ja, ich denke, dass es in asiatischen und insbesondere koreanischen Gesellschaften gar nicht so besprochen wird. Das wird nicht thematisiert. Man ist Teil der Innovation. Man ist an der vordersten Front. Und daher, ja, probieren wir es einfach aus. Sie sehen sich selbst mehr als, ja, Frontkämpfer. Warum sollten Sie dagegen sein? Sie vertrauen auch der Regierung sehr. Sehr viel mehr, der Regierung und auch der Industrie. Und sie profitieren auch persönlich mehr finanziell von der ökonomischen Beschleunigung. Ihr Lebensstandard steigt an und sie stimmen dem einfach zu. Okay, sie vertrauen ihrer Regierung. Das ist irgendwie unglaublich. Naja, sagen wir es so. Wenn die Regierung verspricht, dass die Wirtschaft wächst und stabil bleibt, dann ist das schon etwas, was sie hören wollen. Und solange diese Versprechungen auch passieren und die Wirtschaft wächst, sind sie auch sehr glücklich mit der Situation. Auch mit diesen großen Industrie Playern, also den großen Firmen und Kooperationen, die sehen schon, dass es da Korruption gibt. Aber auf der anderen Seite sind die Versprechungen der Stabilität nicht nur global, sondern auch einfach in der ostasiatischen Region sehr groß. Ja, ich denke auch der vorletzte Präsident dort ist jetzt endlich ins Gefängnis, wenn ich das richtig zuordne. Und es hat jetzt sehr lange gedauert, aber er geht jetzt ins Gefängnis. So fühlen sich die Leute jetzt deswegen besser. Sorry, dass ich jetzt das Thema ein bisschen wechsle. Was war die Frage? Also, wenn Koreaner sehen, dass wichtige Leute von der Spitze ins Gefängnis gehen, wie beeinflusst sie das? Naja, das ist jetzt relativ neu, also das ist mir jetzt gar nicht so bewusst. Aber als dieser ganze Prozess war, fand ich es sehr interessant zu sehen, wie über Wochen hinweg die Leute demonstrierten auf der Straße. Die Demonstrationen waren alle friedlich. Niemand wurde getötet oder irgendetwas. Die Demonstrationen wurden auch nicht durch die Polizei eingeschränkt. Also für ein asiatisches Land war das schon sehr interessant zu sehen, dass das alles so friedlich abläuft. Also dass diese Demonstration für den Prozess erlaubt wurde und nicht eingeschränkt durch die Polizei. Jetzt letzte Frage, bevor wir leider Schluss machen müssen. Frage aus dem Internet. Ist der Begriff Smart City nicht einfach nur ein besseres Werbewort für Überwachung, weil es ja nur mit sehr viel Kameras geht? Ja, nicht nur viele Kameras, auch sehr viele andere Sensoren, die ein Profil erstellen können. Ja, definitiv. Also es ist, ich sehe da auch gar nicht so viel Smartness oder Intelligenz drin. Ja, die Frage ist jetzt, ist das also mehr eine Dystopie als Utopie? Würden dann auch bessere Gesetze oder wenn wir besser übereinstimmen, wie man das benutzen soll, würde das überhaupt helfen? Ja, helfen würde es wenn es mehr Offenheit hätte, wenn Open Source benutzt würde, wenn man sich anschauen könnte, was passiert da überhaupt? Wie werden wir denn überhaupt verfolgt? Wenn dieser gesamte Prozess mehr Transparenz hätte und mehr Offenheit, dass die Menschen auch einbezogen werden und Teil des Ganzen sein können, dass sie ja auch in den Entscheidungen einbezogen werden und die wirklich da leben und dass es nicht nur gebaut wird und vorgesetzt wird. In Europa sehen wir auch sehr viele Prozesse, die in diese Richtung gehen, die wirklich von der Bevölkerung von unten rauf ausgehen, von den Bürgern ausgehen und die versuchen, Städte zu bereichern und intelligenter zu machen oder auch smarter zu machen. Und das wäre mein persönlicher utopischer Traum, dass die Bürger einfach mehr eingebezogen werden und dass die Community, die Gesellschaft mehr eingezogen wird. Ja, das bringt uns jetzt zum Ende dieser Präsentation oder dieses Vortrags. Vielen Dank. So, jetzt gibt es noch Ankündigungen. Ihr da draußen wisst ja, dass wir alle Freiwillige sind, dass wir kein Geld dafür kriegen, dass das ein Freiwilligendienst ist. Und daher vielen, vielen Dank für alle da draußen, die hier helfen, die diese Veranstaltung möglich machen. Also, wir haben kein Honorar.
So, vielen Dank an alle, die hier mithelfen. Als nächstes geht es weiter, so in 10, 13 Minuten, genau hier. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was wir als nächstes haben. Moment, ich muss das kurz nachgucken. Auf Deutsch. Sicher wolkenlos muss das wirklich ins Internet von Christian Amsüß. Also in 7 Minuten geht's hier los. Tschüss.
Ja, dies war die deutsche Übersetzung des Talks Imaging the Ideal Smart Citizen in Future Urban Environments. Eure Übersetzerinnen waren She's a Parrot und B.